Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der erneute Streik bei der Bahn trifft Millionen Pendler und Reisende. Am Morgen haben die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL auch im Personenverkehr die Arbeit niedergelegt. Bereits seit gestern wird der Güterverkehr bestreikt. Der Ausstand soll bis Sonntag andauern. Aber möglicherweise kommt morgen Bewegung in den Tarifkonflikt. Wie Bahnchef Grube in der Bild-Zeitung ankündigte, will das Unternehmen einen Vorschlag zur Befriedung der Lage unterbreiten.
Mal wieder ist der Berliner Hauptbahnhof ein Ort der Stille. Die S-Bahnen fahren, wenn überhaupt, nur noch im 20-Minuten-Takt. Auch im Fernverkehr ist das Zugangebot ausgedünnt. Einfach nur ankommen löst bei manchem Reisenden schon Glücksgefühle aus.
Hamburg, Berlin jetzt. War kein Problem. Aber ich hatte mich vorher informiert.
Sind Sie überrascht, dass es so gut funktioniert hat?
Schon, ja. Mach drei Kreuze.
Von solchen Glücksgefühlen sind andere Reisende weit entfernt.
Beschissen, bin ich ganz ehrlich. Also man müsste der GDL die ganzen Ausfälle und Unannehmlichkeiten, was die Reisenden haben, in Rechnung stellen.
Mein Auto habe ich abgeschafft und jetzt hänge ich da. Also tschüss.
Die Bahn versucht mit einem Ersatzfahrplan ein Angebot aufrechtzuerhalten und wirbt dafür, auch weiter auf die Bahn zu setzen.
Das, was wir als Fahrplan veröffentlicht haben, fahren wir auch stabil. Also die Kunden, die nachschauen in unserem aktuellen Fahrplan, sollten darauf vertrauen, dass sie auch mit diesen Zügen ihr Ziel erreichen.
Bundesweit, so die Bahn, sei gut ein Drittel der Züge gefahren. Im Osten wie in Leipzig waren es nur noch etwa 15%. Hier ist die Gewerkschaft der Lokführer besonders stark organisiert. Ihr Chef gibt sich weiter unnachgiebig.
Ich glaube, dass 6 Tage nicht nur die Republik ein Stück weit an die Grenze dessen bringen, was Belastung heißt, sondern ich gehe davon aus, dass auch der Eigentümer, weil Eigentum verpflichtet, am Ende des Prozesses seinem Bahnvorstand mal klar und deutlich aufzeigen muss, wo der Hase hinzulaufen hat.
Wer konnte, der nutzte heute wieder Fernbusse oder Mitfahrgelegenheiten. Doch auch hier mussten Reisende Geduld haben. Auf die Idee, nun auf der Straße zu reisen, kamen eben auch Millionen anderer.
Nach dem Machtkampf an der Spitze von Volkswagen blickt die Konzernführung zuversichtlich in die Zukunft. Auf der Aktionärshauptversammlung in Hannover erklärte Konzernchef Winterkorn, der Autobauer sei nach bewegten Tagen nun wieder in ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Volkswagen sei ein kerngesundes, gut aufgestelltes Unternehmen. Für das kränkelnde US-Geschäft kündigte er einen Masterplan an. Der langjährige Aufsichtsratschef und Großaktionär Piëch nahm nicht an der Hauptversammlung teil.
Der klassische Rundgang durch die Autoausstellung. Nach mehr als 2 Jahrzehnten erstmals ohne Ferdinand Piëch. Dafür laufen dessen Bruder Hans, Michel Piëch und Cousin Wolfgang Porsche mit. Ob sie allerdings in die Fußstapfen des VW-Patriarchen treten, weiter reine Spekulation. Piëch trat vor 2 Wochen zurück, nachdem er mit seinem Misstrauensvotum gegen seinen Konzernchef Winterkorn gescheitert war. Dieser verabschiedete ihn heute offiziell auf der Aktionärsversammlung.
Dieser Konzern und seine Menschen und auch ich haben Herrn Dr. Piëch sehr viel zu verdanken. Das bleibt. Und vor dieser Lebensleistung habe ich großen Respekt.
Der ehemalige IG Metall-Chef Berthold Huber übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Ferdinand Piëch zunächst kommissarisch und stellte die Nachrücker für Piëch und dessen Ehefrau vor, deren Nichten Luise Kiesling und Julia Kuhn-Piëch. Ein Nachfolger für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden fehlt aber weiter.
Der Konzern ist verunsichert. 600.000 Mitarbeiter halten den Atem an, zum Glück noch nicht die Bänder. Und die Kapitalmärkte sind verunsichert. Das ist nicht gut.
Konzernchef Winterkorn will jetzt, trotz der offenen Personalfragen, das operative Geschäft angehen. VW verdient mit der Kernmarke weniger als Konkurrenten wie Toyota. Außerdem schwächelt der Autohandel in Russland und den USA.
VW-Chef Martin Winterkorn ist der starke Mann in Wolfsburg. Er hat die volle Unterstützung des Aufsichtsrats. Dessen Führung könnte lange unbesetzt bleiben, denn das Gremium will keine schnelle, sondern die bestmögliche Entscheidung. Und das könnte dauern. Die nächste reguläre Aufsichtsratssitzung findet erst im September statt.
Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr eine deutlich steigende Zahl von Asylbewerbern. Entwicklungsminister Müller sprach in München von bis zu 400.000 Asylanträgen. Das wären doppelt so viele wie 2014. Am Freitag treffen sich Bund und Länder zu einem Flüchtlingsgipfel. Die Länder fordern eine stärkere Unterstützung bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Vertreter der Bundesregierung haben sich in Genf kritischen Fragen zu Rassismus in Deutschland gestellt. Vor dem zuständigen UN-Ausschuss in Genf räumten sie ein, dass Fremdenfeindlichkeit in allen Teilen der Gesellschaft anzutreffen sei. Der UN-Ausschuss prüft derzeit, wie in Deutschland die UN-Konvention gegen Rassendiskriminierung umgesetzt wird. Solchen Verfahren müssen sich alle 177 Mitgliedstaaten der Konvention in regelmäßigen Abständen stellen.
Hetze gegen Muslime, Juden, Flüchtlinge in aller Öffentlichkeit. Rassismus ist in Deutschland wieder salonfähig geworden, gerade auch durch Pegida, so jedenfalls Menschenrechtsorganisationen.
Wir sehen einen Anstieg an Angriffen auf Asylbewerberheime. Wir sehen einen Anstieg an Anfeindungen gegen Menschen, die als Muslime diskriminiert werden, ob sie es nun sind oder nicht. Wir sehen auch ein hohes Maß an Übergriffen gegen schwarze Menschen.
Ein heikles Thema für die Bundesregierung vor dem UN-Ausschuss gegen Rassismus heute in Genf. Die Delegationsleiterin verweist auf das Engagement vieler Bürger für Flüchtlinge, räumt allerdings auch ein.
Wir erleben auch, dass es Rassismus nicht nur am rechten Rand der Gesellschaft gibt, sondern dass es sich um rassistische Vorurteile und rassistische Diskriminierungen handelt, die man auch in der Mitte der Gesellschaft und in allen Teilen der Gesellschaft finden kann.
Wie entschieden aber geht die Regierung eben dagegen vor, fragen die UN-Experten. Außerdem, warum haben Polizei und Justiz in der NSU-Affäre versagt? Warum sind Flüchtlinge teils vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen und kontrolliert die Polizei tatsächlich Personen nach rassistischen Kriterien? Menschenrechtler erwarten vor allem mehr Klarheit.
Das ist auch für die Zukunft ganz wichtig, dass es kein politisches Zurückweichen gibt, sondern dass man entschieden rassistische Positionen tatsächlich als solche bezeichnet und ins Abseits stellt.
Die scharfen Nachfragen zeigen, dass Rassismus in Deutschland auf der internationalen Bühne mittlerweile große Sorgen auslöst und dass von der Bundesregierung mehr erwartet wird als Aktionsprogramme und wohlfeile Bekenntnisse. Für die Antworten hat die Regierung noch Zeit bis morgen Mittag.
Im syrischen Bürgerkrieg wirft die Regierung laut Amnesty International weiter die gefürchteten Fassbomben ab, etwa in der umkämpften Stadt Aleppo. Damit begehe das Regime Kriegsverbrechen, so die Menschenrechtsorganisation. Zivilisten seien schierem Terror und unerträglichem Leid ausgesetzt. Mehr als 11.000 Menschen seien seit 2012 durch Fassbomben getötet worden. Dabei handelt es sich um Metallbehälter, die mit Sprengstoff und Splittern gefüllt sind und sehr breit streuen. Das Bundesverfassungsgericht hat erstmals Vorgaben für eine angemessene Bezahlung von Richtern und Staatsanwälten gemacht. Sie soll sich unter anderem an der allgemeinen Lohnentwicklung und den Verbraucherpreisen orientieren. Im konkreten Fall erklärte das Gericht, die Bezahlung in Sachsen-Anhalt sei zeitweise viel zu gering und damit verfassungswidrig gewesen.
Aus drei Bundesländern kamen die Kläger, aber nur in Sachsen-Anhalt war die Besoldung der Richter im Klagezeitraum zu niedrig.
Ich habe jetzt die Hoffnung und die Erwartung, dass der Landtag tätig wird und die Besoldung anhebt.
Aktuell liegt das Einstiegsgrundgehalt eines ledigen Richters in Sachsen-Anhalt bei etwas mehr als 3.600 Euro monatlich. Das Argument der klagenden Juristen, Richter haben einen verantwortungsvollen Beruf und ein Streik für höhere Löhne ist ihnen ebenso wie auch Beamten verboten. Bei den Verfassungsrichtern fand das Gehör und sie stellten heute diverse Kriterien zur Richterbesoldung auf. Sie müsse sich unter anderem an der Entwicklung der Tarife im öffentlichen Dienst und der allgemeinen Löhne orientieren. Auch ein Anstieg der Verbraucherpreise sei zu berücksichtigen. Die Länder dürften also nicht mehr willkürlich an der Richterbesoldung sparen. Aber
bei der praktischen Umsetzung dieser Vorgaben besitzt der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungsspielraum, der nur einer begrenzten richterlichen Kontrolle zugänglich ist.
Seit 2006 ist die Richterbesoldung Ländersache. Der Richterbund hofft jetzt auf Veränderung.
Politisch wird dieses Urteil auch bedeuten, dass man erneut ernsthaft darüber nachdenken muss, zu einer bundeseinheitlichen Richterbesoldung zurückzukehren. Nur dann sind die nicht nachvollziehbaren Besoldungsunterschiede wieder auszugleichen.
Das aber ist eine politische Frage. Den rechtlichen Mindeststandard hat Karlsruhe heute festgesetzt. Das Urteil hat Bedeutung weit über die Richterschaft hinaus, denn die vom Verfassungsgericht entwickelten Kriterien dürften auch für Beamte anwendbar sein. Schließlich werden beide Berufsgruppen nach denselben Grundsätzen bezahlt.
Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Griechenland deutlich gesenkt, von 2,5 auf nur noch 0,5% in diesem Jahr. Auch die Aussichten für das kommende Jahr wurden herabgesetzt. Die Regierung in Athen verhandelt derzeit mit den internationalen Geldgebern über weitere finanzielle Unterstützung. Bedingung dafür sind Reformen.
In Tschechien wurde heute mit einer Feier der Toten des Prager Aufstandes vor 70 Jahren gedacht. Vor dem Rundfunkgebäude wurden Kränze niedergelegt und eine Gedenktafel enthüllt. Am 5. Mai 1945 war von dort der Aufruf zur Erhebung gegen die Nazis ausgegangen. Mehr als 2800 Menschen starben in den Straßenkämpfen der folgenden Tage. Am 9. Mai zog die sowjetische Armee in Prag ein. In den Niederlanden erinnerten in der Stadt Wageningen rund 1500 Veteranen an das Ende der Nazi-Herrschaft vor 70 Jahren. Die Region südöstlich von Amsterdam war schon kurz vor der offiziellen Kapitulation des Deutschen Reiches von den Alliierten unter Kontrolle gebracht worden. Zu der Feier war auch der kanadische Premierminister Harper angereist. Neben Kanadiern beteiligten sich auch ehemalige Soldaten aus Großbritannien, Polen, Belgien und den Niederlanden an dem Gedenken.
In Berlin hat heute Deutschlands größte Internetkonferenz Republika begonnen. In den kommenden 3 Tagen diskutieren Netzaktivisten, Cyberexperten und Politiker über die neuesten Entwicklungen in der virtuellen Welt. Es geht aber auch um aktuelle politische Themen wie die Rolle der Geheimdienste, die Flüchtlingsproblematik oder die Menschenrechtslage in Russland.
Auch wenn es nicht so aussieht, sie sind hier, um miteinander zu reden. Smartphone und Laptop sind trotzdem Grundausstattung auf der Republika. 3 Tage geht es um alles Digitale, das man sich nur denken kann. Von neuen Spielerfahrungen bis Online-Dating. Aber vor allem geht es um die großen netzpolitischen Themen.
Datenschutz für mich ist Privatsphäre und Grundrecht. Und ich möchte nicht akzeptieren, dass unsere Grundrechte ausgeschaltet werden, nur weil kommerzielle Unternehmen Interesse daran haben, mein Privatleben durchzuforsten, mir Werbung anzubieten oder Geheimdienste Interesse haben, alles in der Welt zu wissen.
In Brüssel wird zurzeit an der neuen EU-Datenschutzverordnung gearbeitet. Auf der Republika herrscht die Befürchtung, dass sie eher zugunsten der Unternehmen als der Internetnutzer ausfallen wird. Das Sammeln großer Datenmengen bleibe in jedem Fall ein Streitpunkt, so Experten.
Selbst wenn wir eine nutzer- und verbraucherfreundliche Datenschutzverordnung bekommen werden, wird es weiterhin das Interesse auch an einer großen industriellen Datenverarbeitung in Big-Data-Bereichen geben, von den Geheimdiensten bis gerade auch zu den großen Social-Media-Plattformen.
Das Motto der Konferenz in diesem Jahr passend: Finding Europe, Europa finden. 6.000 Teilnehmer debattieren über dieses Thema. Die Konferenz ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Nun hoffen die Veranstalter, dass auch die politische Schlagkraft zunimmt. Das Motto sei auch als Aufruf an die Teilnehmer zu verstehen, das digitale Europa der Zukunft mitzugestalten.
Weitere Hintergründe und Infos rund um die Republika finden Sie bei uns im Netz auf tagesschau.de. 2 Tage nach der 0:10 Niederlage gegen Kanada hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Tschechien abermals verloren. Das Team von Bundestrainer Cortina unterlag der Schweiz knapp mit 0:1. Nächster Gegner ist am Donnerstag Schweden.
Deutschland versuchte es mit viel Körpereinsatz. Zahlreiche Checks im ersten Drittel. Vor 10.200 Zuschauern stellten sich die Schweizer aber immer besser auf die Härte ein. Das Problem der Deutschen, die Offensive. Zu wenig Chancen und wieder einmal kein Torerfolg. In 3 WM-Spielen nur 2 Treffer, das ist mager. Das Spiel auf schwachem Niveau, getragen von der Spannung und der guten Stimmung in der Halle. Im letzten Drittel die Eidgenossen tonangebend. Bei einem Schuss von Allmond, der abgefälscht wurde, die deutsche Mannschaft im Glück. Die Zeitlupe lässt erahnen, dass die Scheibe an die Latte knallte. In der 53. Minute der spielentscheidende Patzer. Die Deutschen vergessen, Hollenstein zu decken und der nutzt seine Gelegenheit. Torwart Pielmeier kann da gar nichts machen. Nach der 2. Niederlage in Folge heißt das oberste Ziel nun, den Abstieg vermeiden für Bundestrainer Cortina und sein Team.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 6. Mai.
Am Rande eines Tiefausläufers kommt es morgen im Südosten noch zu Regenfällen. Sonst sorgt das Hoch mit Zentrum über Spanien für zumindest zeitweise ruhigeres Wetter. Heute Nacht ziehen in Ostseenähe letzte Schauer und Gewitter ab. Von Westen her klart es immer weiter auf. Von der Lausitz bis zu den Alpen regnet und gewittert es dagegen verbreitet, zum Teil auch kräftig. Auch morgen hier noch längere Zeit dichte Wolken und vor allem im Südosten Bayerns Regenfälle. Sonst wird es oft sonnig, bevor insbesondere im Westen und Norden wieder Schauer und einzelne Gewitter aufkommen. Der Wind weht morgen mitunter frisch mit starken bis stürmischen Böen, im Süden schwach bis mäßig. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 14 und 5 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen 11 Grad im Chiemgau und 21 Grad in Sachsen-Anhalt und am Oberrhein. Am Donnerstag im Norden zeitweise dichte Wolken und etwas Regen, sonst ist es freundlich und meist trocken. Freitag oft Sonnenschein, am Nachmittag im Westen und Südwesten Schauer. Samstag wird es insgesamt wechselhaft mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern.
Karen Mioska meldet sich um 22.20 Uhr mit diesen Tagesthemen. Wie Betroffene versuchen, den Lokführerstreik zu umfahren und Mann mit der Maske. Wie der verletzte Lewandowski gegen FC Barcelona spielen will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.